Wir sind ja im Philipperbrief im Kapitel 3 und zwar, wir sind in diesen Passage, wo Paulus nochmals geistliche Grundsätze, die eigentlich für uns sehr wichtig sind, auflistet. Und wir hattet ja gesehen, wie er von der Kraft der Auferstehung, von der Gemeinschaft der Leiden, alle diese Grundsatzdinge aufzeigt. Und jetzt, ich lese uns Vers 12 bis 14, geht er nochmals in eine Richtung, und die wird, so Gott will, dann das nächste Mal noch stärker rauskommen. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich denke, dass hier Paulus der Gemeinde etwas nahe bringt, das eine ganz große Rolle spielt für die Praxis. Und zwar, ich bin jetzt 45 Jahre gläubig. Wenn ich sehe, was ich in diesen 45 Jahren erlebt habe, von links außen nach rechts außen, diese ganze Richtungen, die Einstellungen, die Erkenntnisse, auch die Kämpfe, alles das, dann bin ich immer wieder auf etwas gestoßen, auch bei Gläubigen. Ich nenne es einmal einen statischen Zustand. Das sind oft führende Leute, es ist aber auch der normale Gläubige, wo einfach einen statischen Zustand hat. Er hat eine bestimmte Sache und in der ist er irgendwo vielleicht auch zur Ruhe gekommen, aber da ist er irgendwo fest, da ist er festgefahren auch. Es gibt Leute, wenn du mit denen redest über die Beziehung zum Herrn Jesus, dann sagen sie, die vor 24 Jahren habe ich mich am Donnerstagabend um 20 Uhr ihre Evangelisation bekehrt. Ich habe die Hand gehoben, habe Herr Jesus nachgegeben und dann, also es ist immer so, man geht immer auf die Statik. Das heißt immer auf bestehende Zustände, die oft in der Vergangenheit ihre Wurzel haben. Wenn ich das lese, was der Paulus sagt, könnt ihr euch an vielen anderen Stellen auch zeigen, weil die Bibel hier immer gleich ist, dann siehst du was völlig anderes. Du siehst, und jetzt müssen wir zurückgehen, wie der Herr Jesus die Gemeinde darstellt, zum Beispiel, aber wie es Paulus dann in diesen wunderbaren Bildern zeigt, als Leib. Ein Leib ist ein Organismus. Ein Leib hat eine Zentrale, das ist der Kopf, wo durch die Einstellungen, durch die Gesinnung, durch die Gedanken alles gesteuert wird. Und genauso beschreibt die Bibel den Leib Jesu Christi. Sie sagt, dieser Leib ist, das steht in Epheser 4 ab 11, ist vom Haupt, vom Herrn Jesus gesteuert, wie mein Leib von meinem Kopf her gesteuert ist. Aber dann sagt die Bibel was ganz Klares. Sie sagt, jedes Glied hat dann Funktionen. Und das ist etwas ganz Normales, das ist Leben. Leben ist immer Funktion. Leben ist nie statisch. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, wie wunderbar, wir haben jetzt wunderbar gespeist, jetzt essen wir einen Monat nichts mehr, weil wir haben ja gespeist. Aber genauso wird es von vielen Gläubigen geistlich gemacht. Man nimmt den Zustand, wo man etwas erlebt hat, nimmt man den Zustand einer Gemeinde, man nimmt einen geistlichen, persönlichen Zustand, auch vielleicht, was man getan hat, und setzt sich auf dem fest. Das heißt, man geht nicht weiter. Die Bibel geht immer davon aus, dass das gesamte geistliche Leben ein Organismus ist. Ein Organismus hat immer Stoffwechsel. Also ich brauche immer Zufuhr. Ich muss meinen Körper entgiften. Das ist einfach normal. Also das ist ein Kreislauf. Und genauso ist das geistliche ein Kreislauf. Jetzt sagt Paulus was ganz Einfaches. Er sagt in Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte. Nicht, dass ich schon im Zustand bin, wo ich praktisch sagen kann. Er sagt Paulus, nicht ich. Wenn es einer von uns sagt, dann ja. Aber sagt ein Paulus, der die höchste Offenbarung hatte, außer Herr Jesus selber, vor einer Person, die in Menschengestalt ist, er sagt, ich habe es nicht erlangt. Das heißt, er sagt ganz klar, ich bin in keinem statischen Zustand. Ich habe mich jetzt nicht irgendwo festgestellt, gesagt, ich bin der große Apostel, der Heide und alle meine Erkenntnisse sind wunderbar, Gott hat mir alles geoffenbart, so, und jetzt habt ihr mir praktisch zu parieren. Sondern er sagt was ganz anderes. Er sagt, ich bin in diesem lebendigen Prozess, weil ich zu diesem lebendigen Organismus des Leibes Christi gehöre und ich habe das noch nicht erreicht oder ich bin noch nicht in dem Zustand, dass ich vollendet werde. Das steht im Griechischen Teteloiomai. Da steckt die Grundwurzel von Telos drinne. Und Telos ist etwas ganz Einfaches. Telos ist ein ganz seltsames Wort. Das hat Luther übersetzt mit Vollkommenem. Auch bei, wenn es Vollkommene kommt, dann glauben alle, das ist die Wiederkunft Jesu. Ist auch was anderes. Und zwar, das Vollkommene meint im Griechischen zum Beispiel bezüglich des Prozesses eines Menschen das Erwachsenwerden, das Ausgewachsensein, also Erwachsensein. In der Entwicklungsmedizinisch würde man vom Abschluss der Adoleszenzphase sprechen. Das heißt, meine Entwicklung ist jetzt abgeschlossen. Zum Beispiel die Menschen, wir haben ja Wachstumsfuge. Das heißt, wenn die Wachstumsfuge geschlossen ist, wenn mein Geist sich jetzt letztendlich im Zustand des Erwachsenseins befindet, dann ist das abgeschlossen. Dann bin ich Teleios, dann bin ich vollkommen. Ich bin nicht vollkommen als Mensch, aber ich bin vom Wachstum her abgeschlossen. Und genauso ist es geistlich. Paulus sagt, mein geistlicher Zustand ist noch nicht zu Ende. Ich sage es immer ganz ungeschützt. Wenn ich vollendet bin, nimmt mich der Herr weg. Das ist auch der Grund, wenn ich vollendet bin, dann ist meine Aufgabe erledigt. Dann hat Gott mich so zurechtgebracht, dass er mit mir keine Aufgabe mehr hat. Er hat keine Aufgabe mehr durch mich und er hat keine Aufgabe mehr an mir. Zum Beispiel die Bibel sagt, ich soll verwandelt werden, werdet das nachher sehen, Jesu Bild. Ist passiert, ich brauche hier nicht mehr von Gott bearbeitet zu werden. Er hat auch für mich keinen Auftrag mehr, ist alles erledigt, dann bin ich vollendet. Das ist das, was hier gemeint ist, dann nimmt er mich weg. Jetzt sagt Paulus, das ist nicht so. Ich bin in diesem total lebendigen Prozess mitte drin. Ich stecke mitte drin. Wenn man jetzt hier das einfach uns näher anguckt, er geht dann so weit, dass er sagt, ich jage aber danach. Ich habe die Stelle ein bisschen weiter hinten auf dem Zettel. Wenn ich das Wort jagen in der Bibel lese, dann fällt mir immer ein Jehu oder so Nimsis. Steht in 2. Könige 9, Vers 20. Jehu, der Sohn Nimsis, das ist ja die berühmte Geschichte, wo der König auf den Bote wartet, dass dieser Bote sein Gericht sein wird, das andere ja nicht. Und dann sagt er, ich sehe nur, da fährt einer wie ein Rasender mit einem Pferdegespann. Der rast, der jagt wie ein Verrückter. Und dann sagt er, es ist wie das Jagen Jehus des Sohnes Nimsis. Das heißt, es war mit letzter Brutalität ist der vorwärts gegangen und das ist hier Jagen. Das heißt, das ist kein statischer Prozess im Sinne, wo man sich's gemütlich macht, sondern er sagt, ich bin noch nicht vollendet, sondern jetzt gehe ich wie ein Jehu gejagt ist mit seinem Pferdegespann, also mit Vollgas auf Deutsch gesagt, jetzt gehe ich mit voller Kraft, gehe ich vorwärts und zwar um das zu ergreifen, und jetzt kommt dieses Wechselspiel des vollkommenen Opfers, das zu ergreifen, für das mich der Jesus bereits ergriffen hat. Das heißt, ich lebe das vollkommene Opfer aus. Das ist ein Wechselspiel. Er wirkt durch den Heiligen Geist an mich und ich reagiere. Und zwar, ich reagiere nicht passiv, sondern aktiv, indem ich mit voller Energie darauf reagiere, wie der Herr Jesus hier an mir wirkt. Das heißt, das ist ein total dynamischer Prozess. Und wenn man das jetzt einmal nimmt, dann muss das geistliche Leben morgens, wenn ich die Augen aufschlage, bis abends, wenn ich wieder einschlafe, muss die ganze Zeit ein dynamischer Prozess sein. Ein dynamischer Prozess kann auch mal Ruhe sein. Die Ruhe in Christus kann auch dynamisch sein. Also da gehört nicht nur dazu Aktivität, sondern da gehört einfach pulsierendes geistliches Leben dazu. Und das ist auch das, was Paulus dann im 2. Korinther 4 sagt, wo er sagt, wenn mein äußerer Mensch zugrunde geht, das ist nun mal so, das 2. Korinther 4, 16 ist nicht auf dem Zettel, dann wird der Innere doch die ganze Zeit erneuert. Das ist einfach der Normalprozess. Der innere Mensch wird dauernd erneuert, das ist ein Normalprozess. Ich lese uns Hebräer 3, 14 dazu. Also einfach dieser Gedanke des dauernden Prozesses der Erneuerung, des Vorwärtsgehens, des Lebens, also Leben. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen. Komma. Und der zweite Teil lesen viele nicht. Wenn, das ist nämlich Bedingung, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Also er sagt klipp und klar, es ist etwas, du hast diesen Anteil an Christus bekommen, als du dich bekehrt hast. Du hast laut Johannes 1,12 der Jesus als Erlöser aufgenommen. Du hast die Gnadegabe des ewigen Lebens empfangen, das Geschenk, dass du gerettet wurdest. Und jetzt sagt er, das ist aber etwas, dieser Anteil, dass das zur Vollendung kommt, dass es wirkt bis zum Ziel, was der Jesus mit uns wollte, das ist so, diese unversinnliche Zuversicht, diese am Anfang vorhandene Zuversicht im Sinne von dieses Jagen, das am Anfang da war und dieser geistliche Prozess, wo man dauernd zum Beispiel jede bekannte Sünde dem Herr Jesus bekennt, alles was mir im Bewusstsein bekannt wird, bekenne ich ihm, wo ich mich reinigen lasse durch Jesu Blut, wo ich mich absondere, wo ich vorwärts gehe, wo ich Zeugnis gebe, wo ich dann auch mich zurückziehe, mit ihm allein bin, mit ihm Gemeinschaft habe, wo ich drum kämpfe, was ist meine Berufung, was ist mein Ziel. Alle diese Dinge, da sagt er, diese Dinge, und Paulus sagt jagen, und hier sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, den Gaudas Paulus war, dass wir das bis ans Ende standhaft festhalten müssen. Wisst ihr, kein statischer Prozess, nicht, ja, ich habe ja jetzt alles, sondern ein dauernder statischer Prozess. Guck, ich habe am Sonntag Verkündigung in Albstadt. Kam der Teufel, hat mich versucht reinzulegen. Ganz einfach. Ich habe ein Thema, das Thema ist sowas verbreit und verdichtet, dass du könntest problemlos mehrere Verkündigungen damit machen. Kam der Teufel zu mir und gesagt, naja, jetzt mach nur der grundsätzliche Teil, dann hast du den speziellen Teil für den nächsten Sonntag. Ich habe dann sofort erkannt, das wäre Statik. Entweder immer alles, immer Vollgas, immer alles raus, was da ist. Für den Nachschub sorgt ein anderer, nämlich der Jesus. Ich kann nicht praktisch mit der Konserve geistlich leben. Um das geht's. Ich lebe geistlich nicht in der Konserve, sondern ich lebe aus dem Frischen. Also musste ich sagen, nein, keine Aufteilung, alles oder nichts. Gell, und so ist er sagt, diese Zuversicht, die muss bis zum Schluss, musst du sie halten. In Hebräer 6,12, ist interessant, dass ausgerechnet der Hebräerbrief diese Gedanke hat, damit ihr ja nicht träge werdet. Also es gibt ein geistliches Trägewerden, ein Faulenzen, sondern Nachfolger derer, und das sind ja auch die, die man dann sieht im Hebräer 11, derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Also er sagt, du musst die ganze Zeit praktisch in aktivem Glauben, und bei Geduld steht hier ein Wort, das kann man leider im Deutschen nicht übersetzen, da steht praktisch Makrothymia, und das bedeutet Langmut. Und jetzt müssen wir das eigentlich umschreiben, man müsste sagen, du musst praktisch dafür sorge, dass du nicht faul oder träge bist, sondern genauso bist wie die, du als Musterbeispiel hast, die nämlich durch aktive Glaube und durch eine große Großzügigkeit, durch eine große Langmut, nicht nur andere gegenüber, sondern sich selber gegenüber, das ist der entscheidende Punkt, die Verheißungen ererben. Das heißt, ich darf nicht ungeduldig werden mir gegenüber. So, ich muss immer bewusst sein, das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Wisst ihr, wenn ihr Muskeln aufbaut, ich bin früherer Leistungssportler, wenn du Muskeln aufbaust, das geht langsam. Ich hatte mal einen komplizierten Fußbruch. Und wenn ich dann sah, als der Gips weg war, wie mein Fuß ausgesehen hat, das war ein Stückchen. Gell, und dann muss man langsam wieder alles aufbauen. Gell, und so ist geistlich auch. Durch dauernde Glaube, durch dauernde Langmut, also durch eine Großzügigkeit, durch eine Geduld, die mit sich selber nicht ungeduldig wird, muss man langsam die geistlichen Dinge aufbauen. Das muss man die ganze Zeit tun. Wisst ihr, wie lange wir das tun müssen? Bis zur letzten Sekunde. Und genau das lehrt die Bibel. Ein dauerndes geistliches Leben, ein aktives Leben. Nicht irgendwo zu sagen, ich bin jetzt fertig. Weil fertig sind wir sowieso nicht. Römer 8, 29, ganz gravierend. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das steht im Griechischen Iconos. Computerleute, Icon. Was ist ein Icon beim Computer? Das ist doch ganz einfach. Aufgrund von dem Zeichen erkennst du, das ist zum Beispiel Word. Das ist zum Beispiel eine PDF-Datei. Du erkennst, wenn du es auf deinem Bildschirm rausmachst, du erkennst aufgrund von dem Zeichen, was dahinter ist. Und genau so müsst ihr das sehen. Wir sollen dem Ebenbild Jesu gleichgestaltet werden. Man erkennt an dir, du sollst ein Bild abgeben, dass man an dir erkennt, dass du ein Nachfolger Jesu bist. Also man erkennt an mir, ich bin ein Nachfolger Jesu. Das ist gemeint. Und dieses Bild, das ganze geistliche Leben zielt danach, dass ich in dieses Bild verwandelt werden. Jetzt erklärt die Bibel etwas. Das passiert nicht durch eine Bekehrung, das passiert nicht durch viele Erlebnisse, sondern das passiert relativ einfach durch 2. Korinther 3, 18. Denn wir alle, also Regel ohne Ausnahme, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wisst ihr, das ist jetzt was ganz, ganz Wunderbares, was die Bibel hier sagt. Sie sagt praktisch, unverhülltes Angesicht. Ihr könnt euch erinnern, Kain und Abel. Er sagt klipp und klar, Abel war der, der das Opfer erkannt hat, der Blut vergossen hat, der vor Gott stand. Kain war der Böse, er hat vom Fluch des Erdbodens genommen und darum ist sein Opfer nicht angenommen worden. Und dann ist er wütend geworden, weil das Opfer seines Bruders, der Blut vergossen hat, was vor Gott richtig war, angenommen wurde. Und dann sagt ja Gott zu ihm, wenn dein Angesicht sich senkt, das heißt, wenn du nach unten guckst, wenn du dein Angesicht verhüllst, wenn du nicht Gott ins Angesicht sehen kannst, dann bist du nicht in Ordnung mit Gott. Bist du in Ordnung mit Gott, bist du unverhüllt. Das heißt, du kannst dein Angesicht zu ihm erheben, da ist keine Decke, da ist nichts dazwischen. Und er sagt, das Erste, was ist, du musst ein unverhülltes Angesicht haben. Du stehst vor Gott, du hast jede Sünde, die dir bewusst ist, ihm gebracht. Du hast die Reinigung durch Jesu Blut, dieser aktive Prozess ist bei dir da. Und jetzt sagt er, dieses unverhüllte Angesicht, wenn das beginnt, die Herrlichkeit des Herrn anzusehen, in der Schrift natürlich, dann passiert etwas. Dann kommt ein Spiegeleffekt. Dann reflektiert das, was wir in der Schrift lesen. Die Heilige Schrift reflektiert. Das heißt, die erzeugte Wirkung. Das ist gleich wie Hebräer 4, 12, wo die Bibel sagt, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert, das durch mein Herz geht. Das ist genau der gleiche Prozess. Das heißt, die Schrift erzeugte Wirkung, dass sie bei mir praktisch etwas bewirkt, wie wenn man auf den Spiegel Licht drauf schickt und das dann reflektiert, also zurückgeht. Und zwar sagt, diese Herrlichkeit, die wir sehen, bewirkt, dass dann durch das Wirken der Schrift und des Heiligen Geistes bei mir diese Herrlichkeit, und jetzt kommt wieder ein wichtiger Punkt, nicht einmal, sondern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, ist ein Prozess, das geschieht die ganze Zeit beim Bibellesen, dass da etwas passiert, dass ich langsam in dieses Bild Jesu Christi verwandelt werde. Nicht, dass ich aussehe wie Jesus. Wisst ihr, sondern was ganz anderes, dass man an mir erkennt, dass ich ein Jünger Jesu bin. Und das geschieht, wisst ihr, wenn die Bibel reflektiert. Das heißt, sobald ich aufgedecktes Angesicht habe und dann die Schrift auf mich wirken lasse, dann kommt die Wirkung des Heiligen Geistes und dann ist das wie wenn man auf den Spiegel Licht sendet, dann kommt der Reflex, dass praktisch dieser Lichtstrahl sich im Spiegel bricht und zurückgeht. Und er sagt, das wird bewirken, dass bei mir innerlich etwas passiert, die Wirkung des Heiligen Geistes steht hier klar, dass ich so ein Bild Jesu Christi werde. Wisst ihr? Und bevor das Gott bei mir nicht erreicht hat, wird er mich, es sei denn, er muss mich hinwegnehmen wegen Gericht, weil ich ihm aus der Schule laufe und ihm Schande mache, so wie es in 1. Korinther 5 zum Beispiel steht, wo Menschen sterben mussten wegen dem. Wenn ich im normalen geistlichen Leben lebe, wird Gott mich nicht als vollendet ansehen, nicht hinwegnehmen, wenn das nicht geschehen ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Epheser 4, 11 bis 16, da wird es nochmal beschrieben. Er sagt die Ämter. Und dann sagt er in 12, das ist zur Zurüstung der Heiligen, dass das nämlich passiert. Für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Jesu Christi. Er sagt also praktisch, die ganze Dienste, auch denn heute Abend ist zum Beispiel Dienst, ich verkündige, das hat mit dem zu tun. Ein anderer zum Beispiel handelt diakonisch, ein dritter evangelisiert, ein vierter macht andere Dienste. Alle diese Dienste haben ein großes Ziel, dass das Werk so geschieht, dass die Gläubigen zugerüstet werden, dass sie selber ihre Berufung, ihren Dienst ausleben können, nämlich um den Leib des Christus zu erbauen, nämlich die Gemeinde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, Vers 13. Bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Die Bibel geht davon aus, dass alle Gläubige den gleichen Glauben haben und alle Gläubige bezüglich unserem Herrn Jesus die gleiche Erkenntnis haben. Jetzt versteht ihr, warum ihre Gemeinde zum Beispiel das Wirken der Ämter, der Dienste, der Berufungen geschehen muss, um dieses große Ziel herbeizuführen. Wenn das jetzt passiert, wenn ich ins Bild Jesu verwandelt werde, die richtige Erkenntnis Jesu habe, wenn mein Dienst von Gott her benutzt werden kann und Gott sagt, jetzt hat er seine Aufgabe erfüllt, wenn das alles da ist, dann bin ich, so wie es hier heißt, vollkommen vollendet, dann nimmt er mich hinweg. Und er sagt, dass wir zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus werden. Das heißt, dass wir dieses Maß, das der Herr mit mir vorgesehen hat, erreiche. Aber das ist dynamisch. Ihr müsst die Texte einfach einmal lesen. Unter dem Aspekt, alle Texte, wo wir jetzt gelesen haben, ist das etwas, das einmal geschieht, dann einfach da ist, oder ist das ein dauernder Prozess? Wisst ihr, ich habe zum Beispiel einen dauernden Prozess. Ich muss die ganze Zeit, solange ich rede, solange ich sitze, solange ich esse, ich muss die ganze Zeit Luft holen. Ich muss die ganze Zeit atmen. Wenn ich aufhöre zu atmen, ist aus. Ich muss die ganze Zeit atmen. Und so ist das geistliche Prozess. Dieser geistliche Prozess muss die ganze Zeit passieren. Und jetzt sagt er, wenn das nicht passiert, dann passiert Vers 14. Dann bleiben wir Unmündige. Dann sind wir hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Wind der Lehre. Das heißt, dann kann uns jeder verrückt machen. Dann haben wir keine geistliche Substanz. Und er sagt, dann werden wir vom betrügerischen Spiel der Menschen, die ja schlau sind und die uns zum Irrtum verführen, werden wir hereingelegt. Er sagt, er will aber, dass wir wahrhaftig, also ehrlich, in der Agape, in der Liebe Gottes heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Und dann sagt er wieder, wenn du zu ihm hin wächst, dann wird er wieder, das ist dann der Vers 16, weil du zum Leib Christi gehörst, zu diesem Organismus, als einzelnes Gelenk nach deiner Leistungsfähigkeit wird er hingehen und dich wieder benutzen, um andere aufzubauen. Das ist ein Kreislauf. Es ist bei mir dauernd ein Kreislauf, wo was Geistliches passiert. Und wenn ich richtig funktioniere, dann lässt er meine Berufung auch wieder auf andere wirken. Und beim anderen passiert wieder das Gleiche. Da wird wieder ein Prozess durch das angestoßen. Und derjenige dann wieder wird seine Berufung wieder ausleben und wird wieder bei anderen einen Prozess anstoßen. Das ist eine Kettenreaktion. Das ganze geistliche Leben ist eine unendliche Kettenreaktion. Das kleinste Glied, wo die Kettenreaktion beginnt, beginne ich selber. Ich beginne selber innerlich, indem ich geistlich das tue, was die Bibel hier sagt. Und das hat mit Statik nichts zu tun. Und das ist das, was der Paulus sagt. Ich jage danach. Ich lebe aktiv, geistlich. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Philipper 3, 21. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Ebenen nach Geist, Seele und Leib, die unterschiedlich sind. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Das große Endziel für den Leib ist dann, wenn Geist und Seele vollendet sind, dann wird der Leib auch vollendet, dann werde ich sterben und werde im Paradies sein mit Geist und Seele und werde dann bei der Auferstehung, bei der Entrückung, werde ich den Auferstehungsleib bringen und dann ist das passiert. Aber Paulus sagt, es ist ein Prozess, es ist ein Kampf. Römer 7, 18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Dann erklärt das in 24, ich, elender Mensch, Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Das heißt, diesen Kampf um das Geistliche, diesen Kampf zum Beispiel mit Christus gekreuzigt zu sein, meine Sündenatur in den Tod zu geben, dauernde Reinigung durch Jesu Blut, Paulus sagt hier klipp und klar, solange ich in diesem Leib bin, habe ich es im Hals. Das sagt klipp und klar, ich krieg's nicht los. Und das ist dieser Kampf und darum ist das ein dynamischer Kampf. Jetzt passiert natürlich was ganz Einfaches. In dem Moment, wie ich jetzt resigniere und aufgebe, wisst ihr, was dann passiert? Dann kommt der geistliche Nachschub nicht. Dann kommt die dauernde Erneuerung von meinem Jesus nicht. Dann beginne ich geistlich langsam abzustauben. Das ist Johannes 15. Bleibet in mir. Wer nicht in mir bleibt, die Bibel sagt klipp und klar, dann staube ich ab. Und darum ist es so wichtig, dass man das auch die jungen Gläubigen schon beibringt, damit man ihnen sagt, es ist ein geistlich aktiver Zustand. Durch Gläubige, die vielleicht 40 Jahre gläubig sind und vor 20 Jahren diesen geistlichen, dauernden, lebendigen Erneuerungsprozess, diesen Zustand eingestellt haben. Und dann hast du Menschen, die geistlich völlig unbeweglich sind, keinerlei Erkenntnis mehr haben, was geistliche Dinge betrifft. Sie sind nicht mehr in der Lage, Dinge zu erfassen. Sie sind, ich sag's einmal so, Eisheilige. Sie sind erstarrt. Und das ist ein großes Problem. Wenn Menschen so sind, kann Gott in der Regel mit ihnen nicht mehr viel öffnen. Und Paulus will, dass das bei uns gerade anders ist. Und darum erklärt er auch nochmal in Galater 5,16, es hat mit dem Heiligen Geist zu tun, mit dem 2. Korinther 3,18. Er sagt, bezüglich der Sünde ist ganz einfach. Ich sage aber, wandelt im Geist. Wandeln ist ein Dauerzustand. Das heißt, es ist was ich dauernd tun muss, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, dann wird bei mir, da steht wieder ein Wort, das auch so in die Richtung geht, dann wird bei mir das Fleisch und die Lust vom Fleisch nicht ausreifen, wenn ich dauernd im Geist wandle. Aber ihr versteht das Problem. Sobald ich stoppe, also ich sag's jetzt mal ganz einfach, ich atme nicht mehr. Wisst ihr, wie lange ich nicht atme? Das ist beim Atmen relativ kurzfristig, dann bin ich weg. Oder ich esse nicht mehr. Gut, man sagt, du verdurstest, glaube noch 3 Tagen, wenn ich es richtig weiß. Essen kannst, wenn du nicht isst, das kannst, glaube ich, 80 Tage oder sowas. Ich habe es mal gelesen, ich habe mich völlig gewundert, wie lange man nichts essen kann. Also bis du richtig verhungert bist, bei unseren Wohlstandssubstanzen, die wir haben, geht es relativ lang. Kann nicht auch weniger sein, ist ja egal. Auf jeden Fall, sobald ich aus der Substanz lebe, baue ich ab. Und das ist geistliches Problem. Ich darf nicht aus der Substanz leben. Ich muss aus dem Heute leben. Warum sagt der Hebräerbrief, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstockert eure Herzen nicht? Warum sagt Paulus, täglich sterbe ich? Warum täglich? Warum sagt der Jesus, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, täglich und mir nachfolgt? Ist immer täglich. Wisst ihr, ist immer ein Prozess. Es passiert was. Da muss geistlich was passieren. Und ich darf alles tun, nur nicht diesen Prozess einstellen. Römer 6, 6 und 11, das sind jetzt Dinge, wo man sagt, hey, das kommt selten vor, weil das ist ja bloß, wenn Versuchung kommt. Aber das ist auch ein normaler Prozess. Wir wissen doch dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde aus der Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Da steht Duloyain. Da steht, als Sklave dauernd dienen. So ist das gemeint. Das heißt, ich muss einfach die geistlichen Mittel anwenden, dass mich das andere nicht auffrisst. Und darum sagt der 11, also auch ihr haltet euch selbst dafür. Das heißt, ich muss mich dafür halten. Und zwar aktiv, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin ein Bäckersohn. Jeder Bäcker wird dir Folgendes sagen. Wenn du Sauerteig nimmst und in ein normales Brot reinnimmst, jetzt nimmst du ein riesen Brotleib mit 3 Kilo und du tust nur 1/10 Gramm Sauerteig an einer Stelle rein, das ist nur eine Frage der Zeit, dann frisst dieser Sauerteig, zersäuert das gesamte Brot. Und so ist geistlich diese Sündenatur in uns, wenn ich nicht aktiv in diesem dauernden Prozess der Erneuerung bin, nicht dauernd mich reinigen lasse durch Jesu Blut, mich nicht dauernd in den Tod Jesu gebe, nicht dauernd Bibel lese, nicht dauernd bete, nicht dauernd mein Jesus nachfolge, also immer dieses aktive Leben lebe, wenn ich einfach als passiv bin, dann fängt dieser Sauerteig an, mich langsam meine alte Natur zu zerfressen. Und dann passieren Dinge, wo du sagst, das kann doch nicht sein, dass dieser alte Bruder oder diese alte Schwester, die schon 30, 40 Jahre gläubig sind, dass die so eine Sauerei anrichtet. Doch, es geht. Plötzlich hast du Leute, die lügen dich ins Gesicht an, die sind 40 Jahre bekehrt. Was machst du mit denen? Oder die tun Dinge, dass dir die Haare zu Berge stehen. Die benehmen sich geistlich wie ein Diktator ihrer Gemeinde, macht alles kaputt. Das ist einfach, weil kein Erneuerungsprozess da ist. Dann kommt das Alte und, ich sag's mal so, zersäuert mich, frisst mich langsam auf. Darum ist das so wichtig, was der Paulus sagt. Er jagt danach mit ganzer Energie, dass diese Erneuerung geschieht. 1. Timotheus 6, 11, ganz wichtig. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Das sagt er vorher, Geldgier und so weiter. Jage aber nach Gerechtigkeit, das heißt jage nach Gottesfurcht, Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und hier steht bei Kampf Agona, also da kommt unsere Agonie her. Das heißt, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Das ist jetzt die Stelle mit dem Ergreifen. Das heißt, ich muss das dauernd ergreifen, wovon ich ergriffen worden bin. Zu dem du auch berufen bist. Das ist das, wo der Jesus mich ergriffen hat. Jetzt muss ich das dauernd nehmen. Ich muss aus dem vollkommenen Opfer dauernd diese geistlichen Kräfte ziehen. Wenn ich das nicht mache, dann kriege ich ein Problem. Und er sagt, es geht, Vers 14, so weit, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, bis du ihm begegnest. Das heißt, ich kriege das nicht los. Und nochmal, wer es nachlesen will, 2. Könige 29, Jehu, der Sohn Nimsis. Also mir ist das so wichtig. Man kann jetzt den Philipperbrief da drüber runterlesen, aber man darf diese Dinge nicht übergehen. Es ist ein Prozess, ein dauerndes Erneuertwerden. Er sagt, ich bin noch nicht vollendet, es ist noch nicht fertig. Ich jage danach, ich kämpfe danach, ich ergreife, obwohl ich schon ergriffen bin. Es ist also etwas, wo das vollkommene Opfer dauernd angewendet wird. Es wird dauernd angewendet. Wisst ihr, wenn Leute sagen zu mir, ich habe die Bibel schon mal durchgelesen. Ich weiß nicht mal, wie oft ich sie durchgelesen habe. Also ich habe es mal versucht zu zählen, ich krieg's nicht hin, weil ich es nicht aufgeschrieben habe. Also ich weiß nicht, habe ich sie 50 Mal gelesen, habe ich sie 30 Mal gelesen, habe ich sie mehr gelesen, das Neue Testament habe ich wesentlich mehr gelesen. Ich weiß es nicht. Wisst ihr, aber ich lese die ja nicht, dass ich noch mehr weiß oder noch mehr irgendwann sage, jetzt habe ich alles begriffen, ich brauche keine Bibel mehr zu lesen. Ich lese die Bibel, dass 2. Korinther 3,18 geschieht, dass das Wort Gottes wie ein Spiegel bei mir ins Bild Jesu verwandelt. Ich lese die Bibel, dass der Herr durch das Schwert des Geistes mein Herz durchbohren kann. Das ist ein dauernder Prozess, darum lese ich die Bibel ununterbrochen Tag und Nacht. Wenn ich das nicht mache, dann kommt Erstarrung. Jetzt geht Paulus hin und versucht ihnen einmal klarzumachen, wie das geht. Er sagt, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Er betont nochmals, es ist nicht fertig. Eines aber tue ich, und das erklärt er, wie man vorgeht. Ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Also ich vergesse, was da hinten ist. Lukas 17, 32. Ich weiß nicht, ob es euch klar ist, dass ganz viele Gläubige geistlich nicht vorwärts gehen können, dieser Erneuerungsprozess nicht geschieht, dass ganz viele Gläubige gibt, die auch kaputt gehen, die vielleicht sogar, wenn es auf die Spitze getrieben wird, abfallen. Und aus dem Grund sagt Lukas 17, 32, gedenkt an Lots Frau. Was hat die gemacht? Die hat zurückgesehen. Warum hat sie zurückgesehen? Weil ihr Herz noch in Sodom hing. Das heißt, ich muss einfach das, was vorher war, abhaken. Und zwar ganz radikal. Ich muss auch meine Fehler abhaken. Guckt her, ich habe es jetzt nur aufgeschrieben, ihr könnt es in Ruhe nachlesen. 2. Samuel 11, 1 ist die Geschichte mit der Bathseba. Der große König David, der alles weiß, der ein wunderbarer Gottesmann ist, geht spazieren auf dem Dach, sieht eine Frau, begeht Ehebruch, bringt ihren Mann um, also begeht etwas. Das möchte ich jetzt betonen, 3. Mose 20, 10. Er begeht Ehebruch und er bringt ihren Ehemann, der Uriah, um. Natürlich nicht mit eigener Hand, sondern er gibt den Mordauftrag. 3. Mose 20, 10. Wenn ein Mann mit einer Frau Ehebruch treibt, wenn er Ehebruch treibt mit der Frau seines Nächsten, so sollen beide, der Ehebrecher und die Ehebrecherin, unbedingt getötet werden. Andere Stelle sagt klipp und klar, wenn jemand umbringt, muss er getötet werden. Also David hatte zweimal das Todesurteil, dass er getötet werden sollte. Das war seine Vergangenheit. Jetzt tut David Buße in Rat und Weise, wie es in der Bibel ganz selten überhaupt nur beschrieben wird. Psalm 51, 9. Ihr müsst es mal in Ruhe lesen. Er schreit zu Gott mit zerbrochenem Herzen und sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Vers 9, entzündige mich mit Isop, habe ich mir drüber geschrieben, dem Blut Jesu, weil das war das Büschel, das mir das Blut getaucht hat, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Das heißt, es ist genau das, was der Paulus meint. Obwohl das Todesurteil über ihm steht, wisst ihr, David war ja nicht dumm, er hat das mosaische Gesetz gekannt. Er hat genau gewusst, Gott kann, wenn er konsequent ist, mich nicht begnadigen. Er hat es gewusst, er muss mich umbringen lassen. Wisst ihr, bei David war es nicht so ein bisschen Sünde und ein bisschen Buße. Er war ein Kandidat des Todes. Es gab keine Gnade für David. Er musste getötet werden. Und trotzdem schreit er zu Gott, entzündige mich mit Isop. Das heißt zu Deutsch, er sagt, erwartet, nimm die Sünde weg. Und damit wird es gesühnt. Und das ist genau das, was Paulus im Philipperbrief sagt. Du musst das Gleiche tun wie David. Wenn das jemand von uns tut, dann kommt 1. Könige 14, 8. zum Trage. Und ich denke, das ist ein Punkt, wo man sich einbläuen muss, regelrecht einbläuen muss, damit es sich ja nicht stehlen lässt vom Teufel. Da sagt Gott zum bösen König, weil du aber nicht gewesen bist, wie mein Knecht David, der meine Gebote befolgte und mir nachfolgte von ganzem Herzen, so dass er nur tat, was recht ist, in meinen Augen. Müsst ihr mal vorstellen. Das heißt, vor Gott war es so, dass Gott, nachdem das Blut des Opfers über David drüber ging, es von Gottes Seite so fertig war, dass Gott sagte, es ist, wie wenn du nie etwas getan hättest. Natürlich hat es Gott nicht vergessen, steht in 1. Könige 15, 5. Er sagt, dass David immer gut war, außer in der Sache Urias des Hethiters. Gott hat es wohl gewusst. Aber geistlich ist das vorbei. Jetzt pass auf, ganz einfach. Ich weiß nicht, wie ihr aufgestellt seid, geistlich. Ich kann nur von mir erzählen. Ich habe ein ungeheuer intensives Leben hinter mir. Ich habe Fehler gemacht, wo ich mir heute die Haare ausraufen könnte, warum ich die gemacht habe. Ich kann es nicht erklären. Ich habe schon mit meiner Frau diskutiert und gesagt, wie konnte ich so dumm sein, den Fehler damals zu machen. Wisst ihr, was das ist? Das ist noch eine viel größere Dummheit. Weil Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Du musst auch deine Fehler vergessen. Du musst, wenn du diesen dauernden Erneuerungsprozess erleben willst, wenn du dauernd geistlich frisch bleiben willst, dauernd da sein willst, musst du praktisch das, was du auch einen Fehler begangen hast. Wisst ihr, da geht's nicht nur um Sünde, da geht's auch um Fehler. Da geht's alles, was vergangen ist. Du kannst Fehler gemacht haben. Egal was für. Du musst es abhaken. Zu mir hat einmal jemand gesagt, bezüglich der Ehe. Beispiel, du heiratest die falsche Frau, was machst du jetzt? Vergesse, was da hinten ist. Zu mir hat der Bruder gesagt, in der Ehe gibt's nur eines, Fluch nach vorne. Ein wunderbarer Satz. Du hast jetzt die Frau geheiratet, jetzt gilt's bloß noch vorwärts bis zum völligen Sieg. Wisst ihr, und das ist, du kannst den falschen Beruf erwählt haben. Ich habe es in der eigenen Familie. Falscher Beruf, eine hochkarätige Begabung für einen Beruf und durfst nicht machen, weil die Eltern dich im eigenen Geschäft gebraucht haben. Kannst jetzt dein ganzes Leben drüber nachphilosophieren, oh, wenn ich den Beruf ergriffen hätte. Du musst einfach sagen, vorbei. Ich vergesse, was da hinten ist. Das war ein Fehler. Da war ein Fehler, dort war ein Fehler. Und Paulus sagt, du musst es vergessen. Du musst es nicht nur durch Jesu Blut in Ordnung bringen, wenn es Sünde war oder wenn es ein Fehler war. Einfach sage, Herr, vergib, es war ein Fehler. Sondern du musst, wenn du das getan hast, es vergessen. Du darfst dich nicht mehr rückwärts orientieren. Rückwärts orientieren heißt, du unterbrichst deinen Erneuerungsprozess und drehst dich um das Vergangene. Und dann hörst du auf, dich nach vorne zu orientieren. Du jagst nicht mehr nach vorne. Und dann passiert was ganz Einfaches. Das ist eine ganz einfache Vollbremsung. Und damit gibst du deinem Fleisch die Gelegenheit, dem Sauerteig, der in dir ist, dich völlig zu durchsäuern. Du machst dich kaputt. Das heißt, du musst gucken, dass die Vergangenheit vorbei ist. Das geht ganz einfach. Du gehst zum Herr Jesus und sagst, Herr, wenn du es weißt, kannst du es ihm bekennen. Wenn es nicht weißt, sage, Herr, ich nehme jetzt einfach ein kindlichem Glauben an, dass alles durch dein Blut gereinigt ist, alle Fehler, die ich gemacht habe. Ich vergesse das. Ich lebe jetzt nur noch fürs Vorwärts. Ich vergesse, was da hinten ist. Alle Fehler, die ich gemacht habe, vorbei. Ab jetzt nur noch deine Erneuerung. Nur noch dieser geistliche Prozess, der mich erneuert. Wisst ihr, und da gehört natürlich dazu Sacharja 3. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil der Teufel wird dir natürlich alle deine Fehler vorhalten. Das ist seine Waffe, um uns kaputt zu machen. Und da gibt's die berühmte Geschichte, Sacharja 3, das ganze Kapitel, wo dieser Hohepriester dasteht und vom Teufel verklagt wird. Da steht in Kapitel 3, der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Jetzt erklärt die Bibel, und zwar, da steht nämlich noch jemand, da steht der Engel des Herrn, und der Engel des Herrn ist der Herr Jesus. Er steht da, und jetzt sagt der Herr Jesus, ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer herausgerissen ist, und wehrt nämlich dem Teufel, er wehrt dem Teufel und sagt, das ist ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerissen ist, aber dieser hohe Priester Jeschua, der hatte unreine Kleider an. Jeschua, der Name Jesus, also Bild für den Leib Christi, für die Gemeinde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Obwohl er unreine Kleider hatte, vielleicht weil dein Gewissen dich verklagt, weil du Probleme hast, er stand doch vor dem Engel, er steht doch vor meinem Jesus. Und jetzt handelt der Jesus und sagt, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Ich habe deine Sünde von dir genommen, lasse dir Festkleider anziehen. Jetzt kriegst du einen Kopfbund. Jetzt begleitet er mich. Jetzt sagt er, du wirst dein Dienst tun können. Ich werde dich benutzen können. Wisst ihr, und das ist ganz wichtig. Wir müssen glauben, dass Gott tatsächlich, wenn wir vergessen, was dahinter ist, wenn wir hier den Schlussstrich ziehen, dass er uns völlig reinigt und vorwärts geht. Übrigens, oh, ich sehe es gerade, die 2. Korinther 4,16, ich habe sie doch auf dem Zettel. 2. Korinther 4,16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, das ist der normale Prozess der Alterung, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, die wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, ist ewig. Er sagt praktisch, du musst dich dauernd erneuern lassen, indem du das Geistliche siehst und nicht, was du für Fehler gemacht hast, nicht, was nichts ist. Du kannst dich nur an Fehler aufhalten. Wisst ihr, und der Teufel macht das aus einem ganz einfachen Grund. Er will Prediger 8, Vers 3 herbeiführen. Das darf man nicht zulassen. Das ist nämlich ein Zentralpunkt, wo die Bibel sagt, lass dich nicht von seinem Angesicht verscheuchen. Der Teufel will dich durch das vom Angesicht Jesu verscheuchen. Der Teufel will dich durch Perfektionismus oder durch Lauheit genauso vom Angesicht Jesu verscheuchert. Darum steht in Prediger 7, 16 bis 18, das sind ganz wichtige Stellen. Sei nicht allzu gerecht und er zeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Müsst ihr mal die Stelle lesen. Durch überzogene Gerechtigkeit und durch überzogene Weisheit kann ich mich selber verderben. Sei auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Wenn ich gesetzlos bin und in die Sünde gehe, kann Gott mich vorher töten. Da sagt dann in 18, wer Gott fürchtet, entgeht dem allem. Und dann sagt die Bibel in Hebräer 4, 15, er hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Wisst ihr, das heißt jetzt ganz praktisch. Ich lebe nicht im Gestern, sondern ich lebe nur im Heute. Und sage, jetzt will ich erneuert werden. Jetzt will ich geistlich von dir, dass das vollkommene Opfer wird. Jetzt muss was passieren bei mir, geistlich. Das, was ich falsch gemacht habe, hat dein Blut gelöscht. Du bist wie in Sacharja 3, du vertrittst mich. Wenn der Teufel mich verklagt, vertrittst du mich vom Vater im Himmel und ich bin durch deine Vertretung rein von meiner Sünde und ich bin vollkommen frei. Teufel kann mir nichts mehr tun. Ich werde weder zu extrem fanatisch versuche, geistliche Dinge durchzuziehen, noch werde ich lau sein oder das Geistliche einfach preisgeben. Ich versuche, geistlich völlig normal zu bleiben im Heute. Und jetzt sagt die Bibel, das bedeutet ganz praktisch, dass ich etwas tue, was hier der Paulus eigentlich wie einen Schlusspunkt setzt. Er sagt, ich jage auf das Ziel zu. Was ist das Ziel? Das Ziel ist die Vollendung. Das Ziel ist, dass Gott mit mir zum Ziele kommt. Das Ziel ist, auf das jage ich zu, dass ich in das Bild Jesu verwandelt werde, dass ich das Bild nach außen abgebe, auch als Zeugnis, was der Jesus will. Da man sieht, ich bin ein Gotteskind, ich bin jemand, der Gott dient. Ich bin jemand, der das Wort Gottes hat. Ich bin jemand, so wie Samuel vor ihm sagte, man ganz klar, das Wort Gottes wohnt bei ihm. Genauso jage ich auf das Ziel zu, dass Gott meine Berufung bei mir wirksam werden lassen kann. Das ist Epheser 4, 11 bis 16. Dass er sie lebendig machen kann, dass er durch mich wirken kann auf andere. Und dass die dann denselbe Prozess wieder erleben und wieder auf Dritte wirken. Dass diese Kettenreaktion des Lebens Christi geschieht. Und sagt, und das geht so lang, bis die himmlische Berufung Gottes in Christus Jesus da ist, bis das Vollkommene geschieht. Kolosser 2,18. Und zwar, das ist eine ganz einfache Sache. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Kampfpreis bringt. Nicht? Sagt er, wie das geht. Das kann durch eine falsche Demut sein, durch Verehrung von Engeln und so weiter. Indem er hochmütig wird, aufgeblasen wird. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder ein Manuskript gekriegt. Elia-Botschaft, Engelbotschaft. Muss ich sagen, Entschuldigung, was soll der Quatsch? Wisst ihr, los, so Zeugs. Engelbotschaften oder Botschaften, dass der Elia kommt, solche Dinge. Wisst ihr, sagt die Bibel ganz klar, du sollst dich mit dem nicht beschäftigen. Du sollst dich mit dem beschäftigen, dass du dauernd erneuert wirst. Das ist das Wichtigste. Dass dauernd dieser Prozess der Umwandlung geschieht. Dauernd dieser Prozess geschieht, der auch bewirkt, dass du nicht resignierst. Wenn du das nämlich machst, resignierst du nicht. Sagt, dann wird der Kampfpreis nicht kaputt gemacht. Und das ist 1. Korinther 4, 6, nicht über das Geschriebene hinausgehen. Jetzt muss man mal eins sich vergegenwärtigen. Das ist natürlich ein Kampf. Das ist ein Kampf mit meinem Charakter. Das ist ein Kampf mit meinen Umständen. Das ist ein Kampf vielleicht in der eigenen Familie. Das ist ein Kampf in der eigenen Gemeinde. Das ist ein Kampf rundum. Das ist ein Kampf mit meinen Brüdern, Schwestern. Das ist ein Kampf mit meiner, Nächsten. Das kann alles passieren. Aber eins ist klar. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 13, das ist der Schlüssel. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass er über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass er sie ertragen könnt. Das heißt zu Deutsch, ich muss glauben, dass die Bibel sagt, was sie meint und meint, was sie sagt. Wenn das nämlich stimmt, was hier geschrieben steht, dann kann ich mich, weil Gott meine Anfechtung und meine Versuchung und meine Probleme vollständig kontrolliert, das steht hier, dann kann ich mich nämlich völlig auf diese geistliche Erneuerung konzentrieren. Das heißt, ich kann es mir leisten, mich voll auf das Geistliche zu konzentrieren und glaube von ganzem Herzen, Matthäus 6, 33, 34, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch der Rest zugelegt werden. Das heißt, er kümmert sich um den Rest. Das heißt, ich kann mich drum wirklich reiße, das Geistliche zu tun. Ich kann wirklich jagen. Ich kann sagen, das Geistliche ist mir das Wichtigste. Natürlich, das andere kann ich nicht vernachlässigen. Ich lebe ja in dieser Welt. Wisst ihr, ich muss gucken, dass ich habe jetzt zum Beispiel wieder erkannt, es ist Zeit, dann muss ich zum Friseur. Ich muss gucken, dass ich mich pflege, dass ich nach Hause kein Anstoß bin. Ich muss gucken, dass ich esse. Ich muss gucken, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Beruf habe, dass ich mich auf dem Laufenden halte. Das heißt, ich muss ganz normal leben in dieser Welt. Ich muss mit meiner Frau zusammenleben, normal. Ich muss mit meinen Kindern normal zusammenleben, mit meinen Eltern, ich muss in der Gemeinde normal zusammenleben. Das heißt, ich bin völlig normal in allen meinen Reaktionen. Aber innerlich, geistlich, habe ich ein Ziel, wo ich mich immer wieder zurückziehe, um diese dauernde Erneuerung zu erleben. Dieses dauernde Jagen nach dem, was Gott in mir wirken will. Und das ist ganz privat zwischen mir und dem Jesus. Geht die anderen zuerst mal gar nichts an. Und jetzt sagt Paulus, das ist ein Jagen aufs Ziel zu. Und der Petrus, der andere Apostel, sagt in 2. Petrus 1, 10, darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung, und Auserwählung. Das sind die ganzen Dinge. Verwandlung ins Bild Jesu, dass meine Gnadengabe wirkt, dass meine Berufung wirkt. Festzumachen, denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Die Bibel sagt, wenn du dauernd diese Erneuerung hast, kommst du nicht zu Fall. Aber wisst ihr, was da auch drin steckt? Wenn ihr diese Dinge tut. Und jetzt kommen wir zu dem berühmten, was das Griechische einfach im Deutschen viel mehr noch voraus hat. Präsens aktiv, Gegenwartsform, dauernd. Wenn ihr dies dauernd tut. Die Bibel geht immer davon aus, dauernd. Das ist ein dauernder Prozess. Wisst ihr, es ist nichts, wo ich parken kann, es ist nichts, wo ich faul sein darf, es ist nichts, wo ich schlafen darf oder sagen kann, ich habe es ja getan, ich habe es ja alles getan, ist alles bestens. Sondern du musst hingehen und sagen, Herr, hier bin ich, wieder Samuel, rede, dein Knecht hört. Was willst du, dass ich tun soll, sagt Paulus. Ich muss kommen und sagen, so, jetzt, vorwärts, vorwärts. Wisst ihr, wenn ich morgen früh aufwache, es fängt schon an, wenn ich nachher heimkomme, aber ich sage es jetzt mal bewusst nach dem Schlaf, wenn ich morgen früh aufwache, mache ich die Augen auf. Wisst ihr, was ich als erstes mache? Man soll ja nicht alles Intime erzählen, auch geistlich, aber manchmal kann man es erzählen. Dann gehe ich einfach hin, wie ein kleines Kind, und befehle dem Herrn diesen Tag an. Dann befehle ich ihm mein Glaubensleben an. Dann befehle ich ihm das Glaubensleben von meiner Frau an. Dann befehle ich ihm unsere Ehe an. Dann befehle ich ihm unsere Gesundheit an, dann befehle ich ihm unser Umfeld an, bis dann am Schluss die Kinder, bis die Gemeinde, da kommt dann alles. Befehle ich ihm alles an. Das heißt, ich beginne jetzt zu sagen, jetzt sollst du hier überall wirken. Das heißt, ich sage nicht, ist ja alles wunderbar, wisst ihr, sondern ich sage, jetzt neuer Tag, neuer Kampf, neue Herausforderung, jetzt liefere ich alles dir auf. Jetzt erwarte ich, dass dieser Erneuerungsprozess in Gang kommt. Ganz wichtig, möchte ich nicht verhehlen. Es ist nichts, was mit Stress zu tun hat. Es ist kein Druck. Ich muss nicht sagen, jetzt muss ich dauernd. Es ist was Normales. Musst du dich anstrengen zu atmen? Nö. Und genauso ist es geistlich. Du brauchst nur geistlich atmen. Du musst nur geistlich die Dinge ganz einfach tun. Du gehst einfach hin wie ein kleines Kind, sagst, Herr, jetzt lass diesen Prozess in mir beginnen. Ohne Stress, du hast hier keinen Leistungsdruck. Das ist was ganz völlig Normales, wisst ihr warum? Weil die Bibel nämlich sagt, dass es funktioniert, wenn ich kindlich Gott glaube. Ich muss nur wie ein kleines Kind glauben, dass Gott es tut und bin dann vollkommen ohne Stress, ohne Druck, ohne mich selber unter Druck zu setzen, gehe ich einfach hin und lebe organisch. Ich sage ausdrücklich organisch, so wie ich atme, so wie ich esse. Wisst ihr, und woher weiß ich, was ich jetzt tun muss? Das ist doch einfach. Woher weißt du, dass du essen musst, wenn du Hunger hast? Woher weißt du, dass du atmen musst? Gar nicht. Das geschieht automatisch. Und so geschehen geistliche Dinge automatisch und manche Dinge weiß ich. Und jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr Bibel lest. Immer wenn Paulus zum Beispiel sagt, wisst ihr nicht, guckt die Stelle ganz genau an. Das sind die Stellen, da ist was, wo Gott will, dass wir aktiv vorwärts gehen. Wenn wir das tun, dann passiert 2. Korinther 4,16. Dann werden wir die ganze Zeit ununterbrochen innerlich erneuert, nicht äußerlich. Wieso äußerlich ist irgendwann dann einfach vorbei. Ich sage es mal vorsichtig, die Bibel sagt 70 oder 80 Jahre. Durch die moderne Medizin haben wir heute 90 bei vielen. Aber innerlich gibt es keine Grenze. Innerlich gibt es keinen Zerfall. Innerlich ist von Gott her vorgesehen, dass ich so aktiv und so frisch bin wie frisch geboren. Ich habe pulsierendes geistliches Leben durch das, dass ich dauernd mit ihm umgehe. Jetzt können wir sagen, erklär, wie du das machst. Kann ich nicht. Wisst ihr warum? Weil dieser Prozess bei jedem irgendwo anders abläuft. Von seinem Charakter her, von seiner Berufung her, von seiner Einstellung her, von allen diesen Dingen. Ich muss bloß sagen, ich weiß, wie es bei mir abläuft. Ich kann zum Beispiel nicht einmal zu meiner Frau sagen, mach's wie ich, weil sie hat einen anderen Charakter. Ich bin ein Mann, sie ist eine Frau. Sie hat andere Aufgaben, sie hat eine andere Grundkonstitution, sie hat andere Erbbeilage wie ich. Also muss ich sagen, das ist das Grundprinzip, wie ich es jetzt erklärt habe. Jetzt muss jeder vor Gott sagen, Herr, jetzt, wie geht es bei mir? Wie mache ich das? Einfach beginnt dann einfach diese Erneuerung zu durchleben. Und dann hast du etwas Wunderbares. Dann kannst du sagen, wenn man dir sagt, was hättest du jetzt gemacht ohne diese Informationen, wenn zu dir jetzt jemand gesagt hätten, was ist dein großes geistliches Ziel? Ich kenne, wie das geht. Dann fängt man an zu stottern und fängt an zu überlegen, ja, was ist denn mein geistliches Ziel? Ich habe es so gar nicht überlegt. Jetzt kannst du sagen, ich jage, das ist mein großes geistliches Ziel, auf das zu, dass ich das ergreife, wofür er mich ergriffen hat. Ich kann sagen, ich jage einfach so vorwärts auf das Ziel, auf den Kampfpreis der himmlischen Berufung, dass ich ins Bild Jesu verwandelt werde, dass meine Berufung ausgelebt wird, dass der Herr bei mir alle geistlichen Dinge aktiv macht. Auf das jage ich zu, das ist mein großes Ziel. Das soll jeden Tag geschehen, täglich sterbe ich, sagt Paulus. Es geschieht alles täglich. Der Jesus sagt, täglich nimmst du dein Kreuz auf dich. Täglich folgst du mir nach. Es ist täglich. Ich beginne jetzt hier irgendwo eine Haltung aufzubauen, die dann so natürlich bei mir ist, wie atmen, dass ich mich gar nicht anstrengen muss. Das ist einmal ein Beginnen, sich auf eine bestimmte geistliche Schiene zu begeben. Und dann wird es automatisch aktiv. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was ist es für eine Herrlichkeit, was du durch dein großes, vollkommenes Opfer am Kreuz vor Golgatha geschaffen hast? Was ist es für eine Herrlichkeit, dass das alles durch den Heiligen Geist in uns ist und dass wir eigentlich nur noch beginnen müssen, diese Erneuerung, die in deinem vollkommenen Opfer beinhaltet, ist einfach herauszulassen, auszuleben, dass wir einfach beginnen, uns um dich zu drehen. Erwartet, wenn wir stille Zeit machen, dass dein Wort wirklich diesen Erneuerungsprozess anstößt. Einfach erwartet, dass du uns so prägst, dass wir in dein Bild verwandelt werden. Und ich danke dir, dass wir kein neues mosaisches Gesetz haben, dass wir uns nicht verbiegen müssen, dass wir nicht uns letztendlich hier wirklich in einen Krampf begeben müssen, sondern ganz normal erwarten können. Wenn wir still sind vor dir, vor deinem Angesicht, dann wirst du es durch dein Wort tun. Wie dieser Spiegel, der reflektiert, so wirst du es bei uns wirken. Du wirst das alles lebendig machen. Wir können völlig normal leben und du wirst dann mit uns zum Ziele kommen. Aber wichtig ist, dass wir vor deinem Angesicht stehen bleiben, dass wir vor dir das aber erwarten, dass diese Prozesse geschehen, dass wir die ganze Zeit erneuert werden, dass der innere Mensch lebt. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.